Guten Morgen auch von meiner Seite. Ich lese den heutigen Bibeltext, der im Matthäusevangelium Kapitel 6, Verse 5 bis 13 steht. Und da heißt es: Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, um sich vor den Leuten zu zeigen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließ die Tür und dann bete zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Beim Beten sollt ihr nicht leere Worte aneinander reihen, wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, und zwar schon, bevor ihr ihn darum bittet. Ihr sollt so beten: Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe auf der Erde, wie er im Himmel geschieht. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben haben, die an uns schuldig wurden. Und lass uns nicht in Versuchung geraten, sondern errette uns vor dem Bösen.
Hallo auch von mir. Ich hoffe, ihr könnt mich hören. Ich bin Tobias. Ich bin Pastor hier bei Mittendrin und ich freue mich heute predigen zu dürfen an diesem Tag, der für mich auch besonders ist, mit schönem neuem Praktikanten, aber auch Verabschiedung. Und ich möchte deswegen am Anfang nochmal beten und dann starte ich. Vater, danke für diese Zeit, die wir jetzt haben in dieser Woche, an diesem Sonntag, bei dem es um dich gehen soll. Wir wollen dich bitten, dass wir ein Stück von dir sehen, dass du mir deine Worte gibst und sei du jetzt hier anwesend. Amen. Ich habe euch ganz zum Anfang ein Musikstück mitgebracht, das ihr vielleicht schon mal gehört habt. Ich muss euch vorwarnen, dieses Musikstück bei David, als er es bei Spotify abspielen wollte, war es gesperrt als zu explizit. Aber hört trotzdem mal zu, es ist nicht auf Deutsch, vielleicht versteht es der ein oder andere. Ihr dürft gerne mal abspielen. Bisschen lauter gern noch. Bis hierhin mal. Wer kennt dieses Stück? Noch nicht sagen, was ist. Wer hat das schon mal gehört? Ja, hier gibt es so ein paar Leute. Ja, wer weiß denn, was das für ein Stück ist, das wir gerade gehört haben? Conny? Genau, die französische Nationalhymne. Jetzt wundert ihr euch schon, warum spiele ich die französische Nationalhymne an? Mein Name ist Clement, nicht Clément. Man nennt diese Nationalhymne die Marseillaise. Ich kann es richtig aussprechen. Wir haben hier Leute, die Französisch sprechen, die kriegen es sicher besser hin. Aber diese Hymne habt ihr vielleicht schon mal gehört. Ich habe die auf jeden Fall gehört. Immer wieder bei bestimmten Fußballspielen oder jetzt bei Olympia, wenn das ganze Stadion voll ist mit französischen Fans und dann wird diese noch viel, viel lauter. Alle grölen, jubeln diese Hymne mit. Ich finde, die Franzosen machen das wirklich so sehr, sehr eindrücklich, aus vollem Halse. Und ich habe mich jetzt bei der EM, als ich leider ein bisschen zu oft diese Hymne gehört habe, weil ich dachte, Frankreich hätte auch schon vorher ausscheiden können, habe ich mich irgendwann mal hingesetzt und habe mal gegoogelt, weil es mich interessiert, ich spreche kein Französisch, was singen die da eigentlich? Also was ist dieser Text von dieser französischen Nationalhymne? Pasilia hat schon ein bisschen geschmunzelt, vielleicht hat sie verstanden, was da gesungen wurde. Ich wusste es nicht, aber ich habe euch mal die deutsche Übersetzung von diesen ersten Zeilen mal mitgebracht und ich lese euch die mal vor, was die Franzosen da eigentlich so singen, wenn sie im Stadion bei, vielleicht auch bei einem Freundschaftsspiel, ihre Nationalmannschaft vorher anfeuern. Die deutsche Übersetzung lautet: Auf, Kinder des Vaterlandes, der Tag des Ruhms, der ist da. Hört ihr im Land das Brüllen der grausamen Krieger? Sie kommen bis in eure Arme, eure Söhne, eure Gefährtinnen zu erwürgen. Zu den Waffenbürger, formt eure Schlachtreihen. Marschieren wir, bis unreines Blut unsere Äcker Furchen tränkt. Ich habe gedacht, oh, das singen die und die können Französisch vor jedem Fußballspiel. Das ist die Nationalhymne aus vollem Halse, ein krasser Text, brutal, sodass er bei Spotify sogar erstmal gesperrt war, dass man ihn akzeptieren muss, dass man solche Lieder auch hört. Und natürlich stammt dieser Text aus einer bestimmten Zeit, zur Zeit der Französischen Revolution, das ist so der Kontext. Und damals sind Leute, Soldaten aus Marseille, aus dem Süden, von der Küste Richtung Paris marschiert. Und das soll das Lied gewesen sein, oder dieser Text, den sie gesungen haben auf diesem Weg nach Paris. Und ich habe mich gefragt, als ich das dann nochmal so gelesen habe, verstehen die Leute oder wissen die Leute eigentlich, was sie da singen, wenn sie das singen? Also, bis unreines Blut unserer Äcker Furchen tränkt. Ist schon in der heutigen Zeit, würde ich sagen, ein sehr steiler Text, krasse Aussagen. Und irgendwie ist es natürlich Tradition, die Hymne, die singt man. Und manchmal singt man die vielleicht auch, ohne genau zu wissen oder sich Gedanken darüber zu machen, was singe ich da eigentlich? Was sind das für Worte? Was bedeuten sie eigentlich? Und natürlich, ich tue den Franzosen wahrscheinlich unrecht, wenn ich sage, alle wollen jetzt ihre Gegner da umbringen, aber man singt es einfach mit, das ist unsere Hymne, mit ganzem Stolz. Und wir haben in dem letzten Gottesdienst, hat Aaron damit begonnen, mit unserer neuen Predigtreihe zum Thema Vater Unser. Und Aaron hat letztes Mal gestartet mit dieser Anrede, mit dem Beginn des Vater Unsers, wo es heißt, unser Vater im Himmel, so ein bisschen als diese Basis, wie wir überhaupt beten können, dass wir im Gebet ja, Gott als unseren Vater anbeten können. Und dann kommt diese zweite Zeile, um die es heute geht, habt ihr vielleicht schon vorne auf dem Programmheft gelesen. Die zweite Zeile des Vaterunsers lautet dann, geheiligt werde dein Name. Und als ich mich vorbereitet hatte auf die Predigt, habe ich gemerkt, ich glaube, bei dieser Zeile, geheiligt werde dein Name, könnte man eine ähnliche Anfrage stellen, die man an die französischen Fans stellt, weil man vielleicht gar nicht genau weiß, obwohl man das schon vielleicht, wenn man christlich groß geworden ist, schon 100-mal gebetet hat, dieses Gebet gehört hat. Heute haben wir es gehört, in Kirchen ist es sehr häufig, dass man es immer und immer wieder dieses Gebet spricht. Aber was bedeutet diese Worte eigentlich? Geheiligt werde dein Name. Andere Teile vom Vater Unser, wenn ihr das kennt und ihr habt es gerade in der Textlosung gehört, sind vielleicht auf den ersten Blick erstmal so ein bisschen verständlicher. Also unser tägliches Brot gib uns heute, das heißt eine Bitte, dass wir das, was wir brauchen, um zu überleben, bekommen. Oder da, wo es irgendwie um Schuld ist, wo man merkt, hat eine Schuld, vergib uns unsere Schuld. Aber mir ging es so, ähnlich wie vielleicht den französischen Fans oder wenn ihr das jetzt gerade gehört habt, man betet diese Worte, geheiligt werde dein Name, diese Zeile, ohne vielleicht immer genau zu wissen, okay, was heißt das eigentlich? Was sage ich da? Was beten wir? Diese vier Worte. Und ich habe heute mit euch drei Aspekte, wo ich ein bisschen eintauchen will in diese vier Worte, weil ich glaube, da echt viel Cooles drin steckt, dieses Vater Unsers. Als erste ist, was bedeuten diese vier Worte? Das zweite, warum will Jesus, der dieses Vater Unser ergibt, dass wir diese beten? Und was hilft uns so zu beten? Also was bedeuten diese vier Worte, geheiligt werde dein Name oder dein Name werde geheiligt? Es ist, glaube ich, wirklich, wenn ihr hier sitzt und sagt, puh, habe ich noch nie so drüber nachgedacht und ich weiß es nicht so richtig, dann seid ihr da, glaube ich, in guter Gemeinschaft, weil es, glaube ich, nicht direkt klar ist für uns heute, was überhaupt damit gemeint ist. Das Wort heiligen kennen wir aus unserer deutschen Sprache, verwendet wahrscheinlich nicht so viel, verwendet wahrscheinlich die wenigsten von euch. Heilig kennt man vielleicht noch, vielleicht manchmal, dass einer sagt, boah, diese 15 Minuten am Morgen, wo ich alleine sitze, Ruhe habe, meinen Kaffee trinke und mich niemand stört, die sind mir heilig. Die brauche ich. Also ein bisschen in dieser Art und Weise, diese Zeit, die ist unverhandelbar, ich funktioniere nicht, wenn ich diese Zeit nicht habe, absolut wichtig. Oder dieses Wort heilig verwendet man noch vielleicht bei ganz besonderen Momenten, vielleicht der Hochzeit oder der Geburt des ersten Kindes, wo man sagt, boah, dieser Moment, das war wie so ein heiliger Moment. Und was man damit ausdrückt, ist so, es war absolut besonders, außergewöhnlich. Wenn man dagegen in der Bibel liest, und wenn ihr das schon mal gemacht habt, und manche von euch lesen ja regelmäßig da drin, dann merkt ihr, dieser Begriff heilig kommt dort sehr häufig vor. Sehr häufig. Und ich glaube, tatsächlich ist er gar nicht so ganz anders, wie wir den auch vielleicht manchmal auch selten immer noch verwenden. Es drückt eigentlich sowas aus, heilig, dass etwas außergewöhnlich, schön, rein, wertvoll, makellos, wichtig und gut ist. Also irgendwie ganz anders als alles andere, und alles andere, was nicht so ist, passt auch irgendwie nicht dazu. So rein, so schön, so gut, so wichtig ist es. Und in der Bibel wird sehr häufig Gott als heilig bezeichnet. Das ist das erste, heilig. Der zweite, wenn man so diese vier Worte liest, wo man vielleicht ein bisschen drüber stößt oder stolpert, ist, dein Name soll geheiligt werden. Warum der Name? Also was ist damit gemeint? Und auch diese Formulierung findet man sehr häufig in der Bibel. Und ganz oft ist es eigentlich immer, dass es gar nicht direkt um den Namen geht, sondern es steht, dein Name werde geheiligt. Dann geht es darum, dass der Name für eine Person steht. Also wenn ich den Aaron lobe, dann geht es mir nicht um den Namen Aaron, sondern es geht mir um die Person. Und das ist hier auch gemeint. Der Name steht für die Person. Also Gott soll geheiligt werden. Und ich habe so nachgedacht und habe gemerkt, es ist immer noch nicht besonders klar, was heißen denn diese vier Worte, weil, okay, wenn Gott doch schon heilig ist und in der Bibel so beschrieben wird, dass er rein, perfekt, makellos, schön, in Perfektion eigentlich ist, wie können wir ihn heiligen? Also wir können ja nichts irgendwie, die Bibel sagt ganz eindeutig, wir können nichts irgendwie hinzutun. Gott ist heilig. Gott ist das schon. Er ist der Einzige, zu dem man das wirklich sagen könnte in der Hinsicht. Und das kann hier nicht gemeint sein. Und ich glaube vielmehr, was mit diesen vier Worten gemeint ist, ist, dass Gott, der so ist, auch so erkannt wird, behandelt wird und wahrgenommen wird als dieser Gott, der so rein, wunderschön, perfekt, wichtig, makellos ist. Dass Gott so wahrgenommen und behandelt wird, wie es ihm angemessen ist, als heilig. Gott, du sollst als wertvoll, schön, kostbar, als heilig angesehen werden. Und es ist deswegen, wenn man sich diese vier Worte anguckt, eigentlich auch gar nicht nur irgendwie so ein Ausruf, vielleicht wie so ein Loblied, Gott, du bist heilig, sondern eigentlich sind diese vier Worte, geheiligt werde dein Name, eine Bitte. Es ist eine Bitte. Eine Bitte, die vielleicht sogar ganz am Anfang erstmal eine Bitte ist an unser Herz. Ganz explizit, ganz persönlich. Die Bitte, wenn wir das beten, geheiligt werde dein Name. Gott, lass mein Herz erfahren, erkennen, glauben, dass du so bist. Gut, wertvoll, wunderschön, kostbar. Dass ich darüber staune, und dass ich mein Leben dann dementsprechend lebe, weil ich davon begeistert bin. Der Autor und Pastor Timothy Keller hat es in seinem Buch über Gebet, als er über diese vier Worte geschrieben hat, einmal so ausgedrückt. Ihr findet das Zitat auch vorne in eurem Programmheft auf der ersten Seite, das erste Zitat. Er sagt, Gottes Namen zu verehren oder Gottes Namen zu heiligen, bedeutet nicht nur ein rechtschaffendes Leben zu führen, sondern auch ein Herz voller dankbarer Freude gegenüber Gott zu haben und mehr noch ein staunendes Bewusstsein für seine Schönheit zu erleben. Wir verehren seine Namen erst dann, wenn uns das Staunen über seine Schönheit packt. Also geheiligt werde dein Name, heißt dann zuerst ein Gebet, die Bitte, Vater, an den richten wir dieses Vaterunser, lass mein Herz mit Freude, mit Dankbarkeit, mit diesem Bewusstsein, wie gut du bist, gefüllt sein. Lass mich das gepackt sein. Lass mein Herz von dieser Schönheit gepackt sein, sodass du das Wertvollste und Wichtigste für mich bist. Und daraus kommend, verändere mich, das zu tun, was du tun willst, das zu wollen, was du willst, das zu lieben, was du willst. Und gleichzeitig geht es über mein Herz noch hinaus, ist es so die Bitte, ich bete, dass das noch mehr Leute, noch mehr Menschen so empfinden und so sagen in ihrem Leben. Jesus sagt, ihr sollt beten und stellt diese Bitte ganz am Anfang des Vaterunsers. Und Aaron hat das letzte Mal auch schon gesagt, es geht, glaube ich, im Vaterunser nicht um wie so ein Mantra, um so vier Worte, genau die muss man immer und immer wiederholen, sondern das Vaterunser, Jesus gibt es wie als so ein Muster. So sollt ihr beten. Es geht nicht um diese expliziten Worte, sondern diesen Inhalt. Dafür sollt ihr beten. Und Jesus sagt, fangt damit an. Es ist die erste Bitte. Gott, füll mein Herz und das Herz von anderen mit Staunen über dich und deine Schönheit, wie gut du bist, wie heilig du bist, wie anders du bist, wie gerecht du bist. Und ich glaube plötzlich, und vielleicht geht das so, wenn man plötzlich den Text der französischen Nationalhymne liest und auf einmal versteht, was da singt, da kommt ein bisschen Schock hoch. Und plötzlich wird das, wenn man vielleicht sich bewusst macht, was heißt das eigentlich, geheiligt werde dein Name, plötzlich wird das irgendwie sehr persönlich, weil es was mit mir zu tun hat, mit meinem Herzen. Und mich hat das in der Vorbereitung auf diese Predigt tatsächlich ein bisschen herausgefordert, weil es fordert heraus die Frage, bete ich so? Ich bin Christ, ich bete, ich glaube, dass es so genial ist, dass ich mit Gott reden kann, aber ist das wirklich so da, wo ich meine Gebete anfange? Wie ich bete, geheiligt werde dein Name? Wenn ich meine Gebete anschaue, vielleicht kann sich der ein oder andere da ein bisschen wiederfinden, dann hören sich meine Gebete vielleicht manchmal eher an wie eine Einkaufsliste oder eine To-Do-Liste. Ich habe bestimmte Dinge, die, glaube ich, auch gut sind. Das ist nicht alle, und die gehen auch nicht, drehen sich nicht nur um mich, aber wo ich denke, Gott, guck mal, das ist so wichtig. Kannst du dich darum kümmern? Das, siehst du dieses Problem? Kannst du mir bitte da helfen? Du siehst gleich, ich muss hier vorne hingehen. Bitte hilf mir, wenn ich hier vorne predige. Und es sind viele Bitten. Aber diese Bitte, Gott, lass, dass mein Herz bewegt werden und staunen darüber, wer du bist. Und verändere mich dadurch mein Herz. Die ist nicht unbedingt immer Teil meines Gebets. Aber Jesus sagt, das soll am Anfang stehen. Ganz am Anfang eures Gebets. Geheiligt werde dein Name. Aber warum ist das gut, so zu beten? Warum sollte das so sein? Und ich finde, das ist eine berechtigte Frage. Warum sollte man beten, dass unser Herz so sieht? Warum ist das für Jesus so zentral? Und ich glaube, es gibt wahrscheinlich noch mehr Gründe, aber zwei Punkte, auf die ich heute mit euch ein bisschen reingehen will. Warum Jesus, glaube ich, sagt, betet so. Und ich glaube, das Erste ist, dass mit dieser Bitte, geheiligt werde dein Name, Jesus sagt, lasst mich im Zentrum eurer Freude, eurer Sicherheit und eures Glücks sein. Betet mich an, bittet darum, dass euer Herz mich anbetet, denn Jesus weiß, dass unser Herz, wir als Menschen, so gemacht sind, dass wir immer irgendetwas haben, was unser Herz bestimmt. Immer irgendetwas, das uns so wichtig ist, dass es einen riesen Einfluss darauf hat, wie wir uns verhalten, wie unser Gemütszustand ist, wie wir auf andere reagieren, wenn wir Kritik abkriegen, wie unsere Beziehungen laufen, wie wir unser Leben so gestalten. Immer gibt es bei jedem von uns, würde ich sagen, irgendetwas, für das wir leben. Man könnte sagen, irgendetwas, was wir anbeten, was so zentral für uns ist. Und manchmal weiß man vielleicht gar nicht genau, was das ist, manchmal zeigt sich es vielleicht gerade in solchen Momenten, wo wir alleine sind, wo wir still sind, wo vielleicht der ein oder andere betet, aber wo wir vielleicht mal nicht von anderen gesehen werden, so wie Jesus das hier in der Einleitung, die ihr gehört habt, gesagt hat, betet so, geht in euer Zimmer und seid alleine und Gott sieht euch in diesen Momenten, wo wir so alleine sind. Woran denke ich da? Worum drehen sich da meine Gedanken? Worum dreht sich da mein Herz? Was beherrscht meine Gedanken? Oder vielleicht auch, wofür bete ich dann? Nicht vielleicht hier, wenn wir zusammen als Gemeinde beten, sondern wenn ich alleine mit meinem Vater rede, wenn ich Christ bin. Ist es vielleicht meine Anerkennung, wer ich bin, wie andere Leute mich sehen? Und die Frage, Gott, das möchte ich anders haben? Ist es vielleicht meine Familie oder meine Kinder oder dieser Wunsch, der irgendwie da ist, boah, ich möchte für meine Kinder, dass meine Kinder denken, ich bin der Größte, ich bin der Wichtigste? Ist es vielleicht meine Arbeit? Ist es vielleicht aber auch in diesen Momenten, und da kann ich mich, glaube ich, auch wiederfinden, so zu sagen, in diesen stillen Momenten, ich will eigentlich gar nichts an mich rankommen lassen. Und es ist vielleicht meine Bequemlichkeit, meine Ablenkung, mich berieseln zu lassen, zu sagen, jetzt nichts, wieder ein bisschen durchwischen am Handy oder durchscrollen, damit gar nichts tief an mich rangeht und das, was vielleicht in meinem Herzen ist, eher benebelt wird. Oder ist es der Konsum, immer etwas Neues kaufen in der Hoffnung, dass, ich denke schon wieder an das neue Handy, das neue Auto, die neuen Fußballschuhe, was weiß ich, weil ich denke, das füllt vielleicht das, die Lücke, die da bei mir ist. Womit beschäftigen wir uns? Wohin gehen unsere Gedanken, unsere Träume, wenn niemand da ist, der uns sieht, wenn wir alleine sind? Es gibt einen mittlerweile verstorbenen Bischof der anglikanischen Kirche in Großbritannien, William Temple hieß er, und ich finde, er hat das sehr stark, aber auch ein bisschen provokant ausgedrückt. Er hat gesagt, deine Religion ist das, was du in deinem Alleinsein machst. Deine Religion ist das, was du in deinem Alleinsein machst. Da, wo niemand sieht, wo es nicht darum geht, dass andere dir Beifall klatschen, sondern da, wo du allein bist. Und irgendwas, vielleicht auch manchmal verschiedene Dinge zusammen, die bestimmen unser Herz. Aber all diese Dinge, wenn sie am zentralsten und wichtigsten für uns sind, merken wir vielleicht auch manchmal, dass sie uns viele Zweifel, Unruhe, Ängste zurücklassen, so gut wie die Dinge vielleicht auch sein mögen. Denn ich muss vielleicht immer wieder dafür kämpfen, dass ich diese Dinge auch behalte, bewahre, dass sie bestehen bleiben, dass sie da sind. Denn sie sind irgendwie nie sicher. Willst du mal zu Opa gehen? Geh mal zu Opa. Oder zu Oma? Warte. Hier, komm mal kurz zu Oma. Noah, ich muss ganz kurz. Okay. Egal was es ist, glaube ich, gibt es immer diese Dinge, viele von diesen Dingen, die uns wichtig sind, sie sind nicht sicher. Wir müssen immer wieder uns irgendwie davor einsetzen. Und ich finde, ein Autor, der das sehr präzise auf den Punkt gebracht hat, das Zitat habe ich vor einigen Jahren hier auch schon mal im Gottesdienst gebracht, aber ich finde es sehr prägnant, ist der Autor und Philosoph David Foster Wallace. Ihr findet das vorne, ist ein bisschen länger in eurem Programmheft auch. Er ist kein Christ war kein Christ, und er hat eine ganz berühmte Rede vor Absolventen einer Universität gehalten. Und er wollte ihnen sowas mitgeben für ihr Leben. Alle waren so, jetzt geht's los, jetzt starten wir ins Leben. Und dann hat er diese Rede gehalten, und ich habe euch dieses Zitat hier mitgebracht. Er sagt Folgendes. Er ist kein Christ. Jeder betet etwas an. Wir haben nur die Wahl, was wir anbeten. Und der zwingende Grund, sich vielleicht dafür zu entscheiden, irgendeinen Gott anzubeten, ist der, dass so ziemlich alles andere, das sie anbeten, sie bei lebendigem Leib verschlingt. Beten sie Geld oder Besitz an und erwarten von ihnen echten Sinn im Leben, und sie werden nie genug davon bekommen, nie das Gefühl haben, genug zu haben. Es ist die Wahrheit. Beten sie ihren Körper an, ihre Schönheit und sexuelle Anziehungskraft, und sie werden sich immer hässlich fühlen. Und wenn die Zeit und das Alter ihre Spuren hinterlassen, werden sie 1000 Tote sterben, noch bevor ihre Lieben sie schließlich begraben. Beten sie die Macht an, und sie werden sich zuletzt schwach und ängstlich fühlen und immer noch mehr Macht über andere brauchen, und die eigene Furcht, um die eigene Furcht zu betäuben. Beten sie ihren Intellekt an, dass man sie für smart hält, und sie werden sich am Ende albern vorkommen, wie ein Schwindler, der in ständiger Angst davor lebt, dass man ihm auf die Schliche kommt. Sehen Sie, das Heimtückische an all diesen Formen der Anbetung ist nicht, dass sie in sich schlecht oder sündhaft werden. Es liegt daran, dass sie uns unbewusst sind. Es sind Grundeinstellungen. Dieser Autor, er sagt, jeder betet etwas an. Ich finde es spannend, dass er diese, sagen wir mal, religiösen Formulierung hier auch benutzt. Jeder hat etwas in dem Herzen, von dem er sich Freude, Erfüllung, Sicherheit erhofft. Und das ist oft völlig unbewusst. Wir machen das gar nicht bewusst und sagen, so, jetzt das will ich anbeten, sondern es ist irgendwie in uns drin. Aber er ist zu der Erkenntnis gekommen, eigentlich egal was es ist, all das verschlingt uns meinen lebendigen Leib, weil wir immer mehr brauchen. Und Jesus stellt diese Bitte, dass Gott geheiligt wird an den Anfang, glaube ich auch, weil er weiß, dass nur Gott als dieser Vater, von dem Aaron letztes Mal gepredigt hat, uns das wirklich geben kann, was wir uns wirklich erhoffen. Und wenn Gott als unser Vater unser Herz erfüllt, dann wird es uns nicht lebendig verschlingen. Und wenn etwas anderes im Zentrum meines Herzens steht, dann werde ich wahrscheinlich auch nur dann beten, wenn diese Sache in Gefahr ist. Wenn es meine Kinder sind, die das absolut Wichtigste und Wertvollste ist, so gut es auch ist, dass wir als Eltern unsere Kinder wertschätzen und lieben, versteht mich nicht falsch, aber wenn das das absolute Highlight ist und Wichtigste ist und das Zentrum in meinem Herzen, dann werde ich vielleicht auch nur beten, wenn das in Gefahr ist. Oder wenn es meine Anerkennung ist oder wie Leute mich sehen, dass ich als fröhlich, was auch immer in unserem Herzen ist, als schön, was auch immer wahrgenommen werde, dann werde ich wahrscheinlich auch nur dann beten, wenn das in Gefahr ist. Jesus stellt diese Bitte, geheiligt werde dein Name an den Anfang, weil er weiß, alles andere, was wir heiligen, wird uns irgendwann enttäuscht zurücklassen. Wir werden Angst haben, es zu verlieren oder nicht zu bekommen, oder wir werden müde, weil wir immer und immer und immer wieder uns dafür einsetzen müssen und dafür kämpfen müssen. Und wenn wir es bekommen, ist es vielleicht manchmal so, dass es uns leer zurücklässt, weil wir diesen Moment haben und dann merken, okay, es geht noch weiter. Und jetzt? Und Jesus stellt es hier an Anfang und sagt, nur Gott ist treu, jeden Tag. Er ist und bleibt unser Vater im Himmel. Und das ist eine steile Aussage. Ich weiß nicht, ob du heute vielleicht zum ersten Mal hier bist, ob du sagst, okay, ich glaube an diesen Gott, oder sagst, ich bin vielleicht sogar auf der Suche, ich weiß nicht genau, was ich damit anfangen will. Und es ist wirklich eine steile Aussage, die eigentlich in dieser Bitte drinstehen und in diesen Worten hier. Aber vielleicht ist es mal die Möglichkeit, darüber nachzudenken, selbst wenn du sagst, ich weiß nicht, ob Gott so ist, aber was ist in deinem Herzen? Wofür lebst du? Was ist das in deinem Herzen, was du in den Worten von David Foster Wallace anbetest? Und vielleicht mal darüber nachzudenken, ist da vielleicht etwas dran an Gott und an Jesus, was er hier sagt? Das ist der erste Grund, den, glaube ich, Jesus nennt, warum er sagt, betet, geheiligt werde dein Name. Aber ich glaube, es gibt noch einen anderen Grund, wenn du sagst, ich glaube an Jesus und ich bete und ich will beten und ich will das, was mich bewegt, zu Gott bringen, dann haben diese Worte einen ganz besonderen Grund noch. Denn ich glaube, wenn wir so beten, dann beten wir in einer Sicherheit, selbst wenn sehr viele Sorgen und Unruhe gerade in unserem Leben da sind. In den nächsten Wochen beschäftigen wir uns mit dem Vaterunser noch mit den weiteren Worten und Zeilen dieses Vaterunsers. Und da kommen Bitten, wo es um konkrete Dinge gibt. Konkrete Dinge, für die wir beten können, die wir brauchen, wo wir vielleicht der ein oder andere Arbeit braucht, wo es vielleicht jetzt, wo Leute wegziehen, der Umzug ist und ein neuer Start, wo wir ankommen müssen, wo es darum geht, eine Wohnung zu finden oder da, wo wir mit Krankheit konfrontiert sind. Und Jesus sagt im Vaterunser dann später noch, ja, betet dafür, betet zu eurem Vater, dass ihr das braucht. Und das sind ganz konkrete Sorgen, Bitten, die wir vielleicht in unserem Leben kennen. Und Jesus sagt, macht das, bittet mich. Aber Jesus setzt hier trotzdem diese Worte, geheiligt werde dein Name, davor. Und ich denke, er macht das, weil diese Worte nicht als Mantra, sondern als so ein Muster, um darüber nachzudenken, bevor wir beten oder wenn wir anfangen zu beten, Gott zu bitten, Gott zeige mir eigentlich, zu wem ich da gerade bete. Zeige mir, wie gut du bist. Zeige mir, wer du bist. Lass mein Herz dich anbeten. Und wenn wir das beten und sehen, wie wir in Gott nicht einen distanzierten Gott haben, sondern jemanden haben, der sich, und ihr könnt gerne nochmal die Predigt vom letzten Mal hören, der sich als Vater vorstellt. Ganz persönlich, ganz nah. Und gleichzeitig sehen, dass er sich vorstellt als unser Vater im Himmel. Das heißt, als der Gott, der keine Grenzen hat in den Möglichkeiten, die er hat für unsere Bitten. Ich glaube, wenn wir so beten, uns das bewusst machen, nicht nur einmal diese Worte einmal sagen, sondern da eintauchen und Gott vielleicht darum bitten, Gott, zeig mir das, ich will das in meinem Herzen erleben. Ich glaube, dann ändert es unsere Perspektive auch für die Gebete, die danach noch folgen. Ich glaube, unsere Anbetung, wenn wir formt unsere Gebete. Je mehr Zeit wir damit verbringen, im Gebet Gott anzubeten, uns bewusst zu machen, wer er ist, wie gut er ist, je mehr Zeit wir uns damit verbringen, vielleicht auch zu bitten, weil wir das nicht spüren, Gott, bestimme du mein Herz, zeig mir, wie du bist. Ganz anders werden dann meine Bitten für meine Herausforderungen in meinem Leben. Wenn ich dann nämlich zu meinen Bitten komme und Dingen, die ich wirklich brauche, die mich bewegen für mich oder andere, tiefe oder kleine Dinge, kann ich sie beten in einer Gewissheit, da ist ein Gott, der mich liebt, der alle Möglichkeiten hat, der mein Vater sein will. Denn ich weiß, dass Gott so ist und mein Herz ist davon bewegt. Anbetung formt unsere Bitten und verändert unsere Perspektive. Aber was hilft uns so zu beten? Ich merke, dass das nicht unbedingt leicht fällt. Ich glaube, ich könnte mich jetzt hinsetzen und sagen, ich nehme es mir irgendwie vor, diese vier Worte immer irgendwie noch davor zu schieben oder das Vaterunser davor zu lesen. Aber das wirklich vom Herzen darum zu bitten und Gott in das Zentrum meines Herzens und der Erkenntnis darüber, wie gut er ist, irgendwie zu bitten, das fällt mir nicht so leicht. Und Jesus sagt es hier, so sollt ihr beten. Und an anderer Stelle, wo das Vaterunser auch im Neuen Testament vorgestellt wird, kommen sogar seine Jünger zu Jesus und sagen, Jesus, zeig uns, lehre uns, wie wir beten sollen. Und Aaron hat das letztes Mal schon so ein bisschen betont und ich glaube, da steckt tatsächlich was drin. Es ist etwas, das wir lernen können und müssen, so zu beten. Und ich glaube, und das ist die Einladung für mich, für euch und auch für mich, für die nächsten Tage, wirklich mal so zu beten und zu sagen ganz bewusst, ich will um dieses Herz, diese Sicht, dieses Staunen darüber, wie Gott ist, bitten. Und ich weiß und Jesus weiß es und ich glaube, deswegen hat er das auch in dieses Vaterunser gepackt, dass das nicht automatisch in unserem Herz immer so ist, sondern dass ganz viele andere Dinge unsere Anbetung verlangen. Aber Gott sagt, bittet darum, geheiligt werde dein Name. Und ich lade euch ein, das in den nächsten Tagen zu machen. Aber ich glaube, eine der größten Herausforderungen, die wir vielleicht und die ihr vielleicht, wenn ihr das jetzt alles so hört, auch habt, sind vielleicht diese Momente, wo es euch schwerfällt, überhaupt zu beten. Oder in Gebeten, wo ihr da sitzt und merkt, ich habe schon so oft für Dinge gebetet. Und bestimmte Dinge sind einfach nicht passiert. Gebete sind nicht erhört worden. Und ich habe Gott in den Ohren gelegen, ich habe dafür gebetet, ich habe dafür gerungen. Dinge, die ich vielleicht auch einkategorieren könnte, das sind ja gute Dinge. Vielleicht eine Ehe oder eine Beziehung, die einfach nicht besser und leichter wird. Oder der Wunsch, ein Kind zu bekommen, der einfach nicht erfüllt wird. Oder eine Krankheit, die einfach nicht weggeht. Und ich glaube, in solchen Momenten, wenn wir so beten, dann kann es sehr leicht passieren, dass unser Bild, das ist von dem, wie Gott ist, gefärbt wird. Unser Bild vielleicht auch verzerrt wird oder es gar nicht so leicht ist, Gott als diesen guten Gott und Vater zu sehen. Und vielleicht ist da manchmal Gott, dieses Bild von Gott, wie so ein Vater, der mit seinem kleinen Kind in so einen riesen Spielzeugladen geht und er geht rum in den ganzen Abteilungen, die Lego-Abteilung, und sagt, guck mal, wie genial ist das da, dann dorthin zu den Sportgeräten, guck mal, wäre das nicht ein super Geschenk, guck mal, wie toll das ist, guck dir das an, guck mal, siehst du, das hat der andere, das ist so toll, guckst dir alles an. Und dann sagt der Vater zu seinem Kind, und weißt du, du wirst das niemals haben. Und ich werde alles dafür einsetzen, dass du es nicht bekommst und nicht glücklich wirst in deinem Leben. Was passiert mit so einem Kind, das so eine Erfahrung macht? Ich glaube, seine ganze Wirklichkeit, wer er ist, sein Vertrauen anderen Menschen gegenüber, wird verzerrt sein. Und es wird schwerfallen, seinem Vater oder irgendwelchen Leuten zu vertrauen. Und vielleicht, auch vielleicht nicht in dieser Schärfe, wenn wir diese Erfahrung gemacht haben, dass wir so oft gebetet haben und Gott diese eine Bitte nicht erfüllt hat oder nicht so, wie wir es uns wünschen, kann es dieses Bild färben, dass ich sage, okay, der kann da vorne erzählen, Gott ist so gut und der Gute, der mich letztlich erfüllt, aber wo sehe ich das? Die Fragen, die aufkommen, ist Gott gut zu mir? Meint er es gut mit mir? Will er mir vielleicht das Beste vorenthalten? Woher weiß ich, dass er nicht auch so ist wie dieser Vater im Spielzeugladen? Aber ich glaube, Jesus stellt diese Bitte, geheiligt werde dein Name, diese Bitte der Anbetung an den Anfang, weil er uns einlädt, zu entdecken, trotz all dem, was vielleicht in unserem Leben ist, dass Gott doch so ist. Wir wissen nicht, ich auch nicht, warum manche Dinge nicht erhört wird. Wir wissen nicht, warum manches Leid nicht weggeht, aber eins können wir wissen, und ich glaube, das stellt Jesus hier auch hin. Wir wissen, wir sind Gott nicht egal. Er will unser Bestes, denn wir sehen, wie Gott der Vater, der sich hier in dem Gebet vorstellt, seinen Sohn Jesus, Christus, hingibt für uns. Da ist das Kreuz. Dass Jesus bereitwillig sein Leben für uns gibt. Und wir sehen, wie Jesus betet und mit seinem Vater redet und sagt, voller Angst und Unruhe, Vater, bitte verschone mich vor dem, was jetzt kommt, aber dann trotzdem bereit ist, diesen Weg bis ans Kreuz zu gehen, als diesen ultimativen Liebes- und Vertrauensbeweis. Und das beantwortet nicht all unsere Fragen, die wir vielleicht noch haben. Aber es lädt uns ein, und ich glaube, Jesus lädt uns mit diesen vier Worten ein in unserem Gebet, zu entdecken und darum zu beten, dass wir es sehen, wie gut Gott als unser Vater ist, wie gut er es uns mit uns meint, egal wie viele Fragen da noch sind. Und das kann ganz praktisch für euch bedeuten und für uns bedeuten, wenn wir uns hinsetzen und wir starten mit Gebet in der Stille, uns das nochmal vor Augen zu führen. Was bedeutet es, dass Jesus mich liebt, am Kreuz für mich gestorben ist? Und zu beten, Gott, richte mein Herz auf dich aus. Lass mich sehen, wie du wirklich bist. Jesus sagt, geheiligt werde dein Name, weil er weiß, dass es genau das ist, was wir brauchen. Amen. Ich bete. Vater, ich danke dir, dass du, Jesus Christus, dieses Gebet uns gegeben hast und diese vier nicht leicht verständlichen Worte, geheiligt werde dein Name, an den Anfang dieses Gebets gestellt hast. Ich danke dir, dass wir das glauben können und glauben dürfen, dass du der bist, der wirklich gut ist, der unser Herz wirklich erfüllen kann mit dem, was wir brauchen. Und du siehst, wie schwer das ist, manchmal zu glauben. Du siehst, wie schwer es uns ist, das wirklich dem nachzugehen. Aber Jesus, du gibst uns den Weg, darum zu bitten. Ich danke dir, dass wir dich bitten dürfen, dass du unser Herz erfüllst mit deiner Schönheit, dem Staunen über dich, über deine Güte. Lass uns dich loben in guten Zeiten und in Zeiten, die herausfordernd sind, weil wir wissen, dass du bei uns bestehen bleibst. Erfülle du unser Herz. Und wenn wir dich nicht kennen, Herr, dann zeige uns, dass du es wirklich gut mit uns meinst. Amen.